Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme Deutschlands, die Sie bundesweit auch über DAP Plus empfangen können. Ich bin Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hier aus dem Studio in Offenburg an der französischen Grenze. Und ich darf Sie herzlich einladen zu einer neuen Reihe Elternsein. Wir wollen fragen, wie können werdende Eltern trotz zahlreicher vorgeburtlicher Untersuchungen guter Hoffnung bleiben? Die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes informiert über den neuesten Stand in der Entwicklung des ungeborenen Kindes im Mutterleib. Denn heute weiß man, dass das Kind in der Schwangerschaft schon frühzeitig alles mitbekommt, was die Mutter zum Beispiel über Nahrung aufnimmt, aber auch was sie erlebt. Der Fötus reagiert auch sehr sensibel auf den Stress der Mutter, genauso aber auch wie auf ihre beruhigende Stimme zum Beispiel. Und sie zitieren da auch, es heißt, das vorgeburtliche Kind trinkt mit, es raucht mit, es liebt mit und hasst mit. Es empfindet die Herztöne der Mutter mit. Sein Leben hängt von ihr, eben von ihrem Leben ab. Also das Baby hängt ganz vom Leben der Mutter ab. Erfahren Sie, wie Sie als werdende Mutter und auch als Vater Ihr Kind schon im Mutterleib positiv prägen können. Das war nämlich nicht immer so. Denn Christa Mewes erzählt auch über ihre ganz persönlichen Erfahrungen ihrer ersten Schwangerschaft vor über 70 Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Seien Sie also gespannt. Und jetzt bin ich verbunden mit Christa Mewes aus Uelzen in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass wir Sie heute hier hören dürfen in der Lebenshilfe. Ein herzliches Willkommen und guten Morgen an Sie.
Ja, guten Morgen, Frau Engert. In großer und Sie Freude, dass wir uns wieder sehen und wieder miteinander arbeiten können.
Das ist schön, ja. Und Sie sind heute nicht alleine. Sie sind nämlich, bestreiten heute gemeinsam diese Sendung mit Dorothea Bayer. Das ist eine langjährige Mitarbeiterin von Ihnen, die bei Ihnen sehr viel gelernt hat, die ursprünglich Gemeindepädagogin ist, sie sich psychologisch fortgebildet hat und die über 12 Jahre schon mitarbeitet und auch Vorträge entwickelt hat, die sie selber auch in ihrer eigens gegründeten Fortbildungseinrichtung für junge Eltern gehalten hat, nämlich dem Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM. Ja, also wir hören Sie heute hier auch zum neuesten Stand in der psychologischen Entwicklung, beziehungsweise was man weiß, was einfach Kinder im Mutterleib schon alles mitbekommen. Ja, Frau Mewes, Sie blicken auf ein reiches, gesegnetes Leben zurück. Sie werden Anfang März 95 Jahre alt und Sie waren unermüdlich unterwegs, um aufzuzeigen, was Kinder und Jugendliche an elterlicher Fürsorge brauchen, um später einmal ihr Leben auch selbstbewusst, glücklich, zielstrebend und liebenswert selber auch in die Hand nehmen zu können. Sie haben immer aufmerksam gemacht auf falsche gesellschaftliche Trends und auch haben immer wieder gemahnt auch an christliche Werte und eben auch an das, was die Psychologie auch alles weiß über die Entwicklungsstadien des Kindes. Sie haben aufmerksam gemacht auf Fehlentwicklungen. Das war Ihnen ein Herzensanliegen in über 121 Büchern, in zahlreichen Vorträgen, in Sendungen. Und Ihre Arbeit, könnte man sagen, die bündelt sich im Verein Verantwortung für die Familie, wo Sie Familien informieren und stärken. Ja, und wenn Sie so auf Ihr ganzes Lebenswerk zurückblicken, Frau Mewes, die Trends sind ja heute anhaltend anders. Familienpolitik ist eher Wirtschaftspolitik. Die offensive Krippenpolitik ist auch nicht unbedingt das, was Kinder in ihrer Entwicklung, was Kinder brauchen, Kleinstkinder. Und es ist auch eine große Not da in Erziehungsfragen. Ja. Schauen Sie trotzdem noch voller Hoffnung in die Zukunft über das, was Sie eigentlich ja weitergeben wollten an die nächsten Generationen?
Ja. Diese Hoffnung wollen wir gerne mit aufbauen mit diesem Vortrag. Die ist unbedingt berechtigt.
Ja. Ja, und Sie erzählen uns auch gleich von Ihren ganz persönlichen Erlebnissen Ihrer ersten Schwangerschaft vor über 70 Jahren, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war 1948 und da gab es nun wirklich widrige Umstände. Und trotzdem hatten Sie so einen enormen Lebenswillen. Was geht uns denn vielleicht heute in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen ab, dass wir oft eher mutlos, freudlos sind und nicht so voller Lebenselan, auch wenn sich da neues Leben, das Wunderwerk eines neuen Menschen ankündigt, Frau Mewes?
Ja, das ist eigentlich eine bedauerliche Beigabe, dass uns so lange so gut gegangen ist. Das hat etwas mit der Biologie des Menschen zu tun und die geschieht nicht nur Menschen, die geschieht allen Wesen, die es dann gut haben. Im Grunde hat das Goethe schon beantwortet, und zwar in seinem Faust im Eingangskapitel, da hat er geschrieben, dass Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt zu sehr die satte Ruhe. Drum gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. So frei nach Goethe. Es ist also, denke ich, schon sehr wichtig, dass wir uns daran, ja, das wissen und dagegen aufraffen, gegen den Geist der Trägheit, der ja eigentlich erst über einen kommt, wenn die Lebensbedürfnisse ganz befriedigt sind. Das ist aber nicht der Fall, wenn man so lebt wie wir damals nach dem Weltkrieg.
Ja, dann dürfen wir jetzt gespannt sein und erstmal Ihrem ganz persönlichen Statement auch lauschen, Frau Mewes, und dann auch den Ausführungen Ihrer Mitarbeiterin Dorothea Bayer. Aber jetzt erstmal das Wort an Sie, Christa Mewes.
Ja, danke, Frau Engert. Es ist ja so verdienstvoll und nur allzu berechtigt, dass Radio Horeb bei der Lebenshilfeserie über das Kind im Mutterleib aus pädagogischer Sicht und Elternsein heute Informationen über die Schwangerschaft an die Stelle setzt. Denn das wissenschaftliche Potenzial über diese Lebenszeit des Kindes ist im letzten Jahrhundert in einem außergewöhnlichen Ausmaß bereichert worden. Wie dürftig der wissenschaftliche Status des faktischen Wissens über die Entfaltung des Kindes im Mutterleib noch vor 70 Jahren war, das möchte ich zunächst in einem sehr konkreten Beispiel, Frau Engert hat es schon erwähnt, aus meinem eigenen Leben als Eigenstieg zum Thema erläutern. 1948, also vor 72 Jahren, lebte ich mit meinem Augenarztmann, seit 46 verheiratet, in dem berühmten Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg. Mehr oder weniger versteckt in seinem kleinen Arztzimmer, denn die Anwesenheit von privaten Personen war hier grundsätzlich unstatthaft. Aber wir befanden uns damals in der außerordentlich traurigen Phase der Nachkriegszeit. Hamburg lag noch in Trümmern. Und während ich schwanger war, war ich damit beschäftigt, die Abschlussprüfungen meines Studiums zu vollziehen. Das war sofort weitergegangen. Wir hatten sofort wieder die Universität beziehen können. Damals gab es eigentlich in Haha nichts. Die überlebende Bevölkerung fror und hungerte und versuchte, sich mit Hilfe eines schwarzen Marktes durchzubringen. Aber mein im Grunde obdachloser Zustand war in dieser Situation enorm günstig. Denn die Klinik besaß ja sogar ein Badezimmer und eine Kantine, in der die Ärzte Essen bekamen, von der mir mein Mann regelmäßig etwas mitbrachte. Aber was heute schier unverständlich schien, wir hatten einen unermesslichen Lebensdrang. Der grausame Bombenkrieg war endgültig vorüber. Es musste nur besser werden. Auch in der jungen Ärzteschaft heute herrschte fröhliche Hoffnung und fröhlicher Mut, sagenhaft angesichts der Realität. Mehrere der jungen, ebenfalls bei ihren Männern hausenden Frauen waren mittlerweile guter Hoffnung. Die Mediziner damals versicherten ihren schwangeren Frauen, dass das wachsende Baby in ihrem Leib lediglich eine einigermaßen gut ernährte Mutter brauche, um sich 9 Monate lang total gesund entwickeln zu können. Das war damals bestehende wissenschaftliche Meinung, auch in dem hochkarätigen forschenden gynäkologischen Institut dieser Universitätsstadt in Hamburg. Um nichts Besonderes musst du dich kümmern, versicherte mir mein Mann. der sogar habilitiert war und auch eine umfängliche neurologische Ausbildung besaß. Nichts hindert dich jetzt an der Vollendung deines Studiums. Und so fuhr ich meistens stehend in der übervollen Straßenbahn während der Monate meiner Schwangerschaft auf dem Hin- und Rückweg zur Universität mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Eigene Fahrzeuge besaß damals unter den üblichen Hamburgern niemand. Ich ließ mir von dem berühmten Professor der Gynäkologie, Mittelstraß hieß er, nachdem die Mensis ausgeblieben war, die Schwangerschaft bestätigen. Er errechnete den Geburtstermin für Ende Januar 1949 und versicherte mir freundlich, dass ich dann wiederkommen könne und dann würde er mich entbinden. Und so wurde es dann auch. Es war nicht einmal üblich, irgendeine Zwischenuntersuchung anzuberaumen. Das geschah lediglich in außergewöhnlichen Fällen und in der Vermutung auf Komplikationen, wie zum Beispiel der Gefahr eines Aborts oder einer kranken Niere. Ich in meiner damals 23-Jährigkeit wurde von dem erfahrenen Frauenarzt zu Recht, aber als absolut gesund, normal eingeschätzt und bedürfte der weiteren Beobachtung der Schwangerschaft nicht. Das Bedürfnis, eine Familie zu gründen, war im Denken bei den meisten überlegenen jungen Paaren hier im Westen vorrangig, trotz unserer fehlenden Existenzgrundlagen. In dieser Zeit hatten wir sogar in der Statistik im Westen pro Familie noch 2,6 Kinder zu verzeichnen, gab das Statistische Jahramt von sich. Während wir in unserer saturierten Zeit heute bei der durchschnittlichen Geburtenzahl pro Jahr heute auf 1,3 Kind pro Familie abgesunken sind. Also unsere traurige Situation hat nichts an der Kinderfreudigkeit geschadet, aber wohl heute mit Hilfe der Pille. Das Thema Abtreibung brauchte damals von keinem Facharzt in meinem Umfeld irgendwie in den Mund genommen zu werden. Die Kinder waren auch damals trotz der Misere unserer Situation geradezu naturhaft gewollte Kinder, aus Lebenswillen, eben trotzdem. In Klammern will ich nur noch hinzufügen, dass die Schwangerschaften aufgrund dieser auch heute gesagt erhebliche Ignoranz keineswegs immer reibungslos gut gingen, obgleich die schwangeren Frauen damals im Allgemeinen jünger und gesünder waren. Mir passierte während der Schwangerschaft zum Beispiel Folgendes. Eines Tages im achten Monat, in bedrängter Enge in einer Straßenbahn stehend, fiel ich auf dem Weg zu einer Examensprüfung in Ohnmacht. Mitfahrende gaben Alarm. Die Bahn hielt an. Man transportierte mich in ein Geschäft am Straßenrand und alarmierte meinen Mann. Der brachte mich ohne Umstände ins Prüfungsamt, wo ich meinen Termin wie selbstverständlich wahrnahm. Mit den Prüfungen war das dann erst kurz vor der Geburt wirklich fertig, weil die Professoren damals fortgesetzte Fortbildungen ins Ausland reisten. Am 7. Februar, also nur noch Monate bevor uns die Siegermächte eine neue Verfassung vom weisen Adenauer angeregt beschenkten, wurden wir also gleichzeitig mit noch mehr verstärkter Lebenshoffnung und ich mit der Gründung meiner Familie versehen. Am 7. Februar 1949. Aber vor allem wollte ich so nur beispielhaft in aller Drastik verdeutlichen, unter welchen Beschwernissen und unter welchem geringen Forschungsstand damals Schwangerschaft im Allgemeinen vor sich ging. In den abschließenden 70 Jahren entstand in unserer Republik dann auf den Schwingen des Wirtschaftswunders und vor allem mit den Inanspruchnahmen einer sich zunehmend technisierten Schwangerschaftsforschung eine völlig veränderte Situation für junge Mütter. Darüber brauche ich Sie heute nicht einmal in solcher Sendung zu informieren, Die Gepflogenheiten für schwangere Frauen haben heutzutage im Vergleich zu früher einen wesentlich besseren allgemeinen Status, der ihnen allen bekannt ist. Schwangerschaft wird heute ärztlich beobachtet und jeweils mit mehreren ärztlichen Terminen und Ratschlägen begleitet. An der Stelle des kaum beachteten, verschwiegenen Ortes im dunklen Mutterleib allein stehen heute regelmäßig stattdessen Untersuchungen. Die Mutter heute kann während der Schwangerschaft ihr ungeborenes Kind per Ultraschall sogar in mehreren Schüben betrachten und dann gegen Ende der Schwangerschaft sogar auch wissen, welches Geschlecht das Kind haben wird. Unter Umständen bei der Annahme von Abnormitäten beginnen dann allerdings gelegentlich auch Konflikte mit schweren, auch meist ärztlich artikulierten Entscheidungen der Menschen. Irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung. Irgendwo ist eine Nackenfalte oder was jetzt die Ärzte berichteten. Es entsteht dann gar nicht einmal selten qualvolle Entscheidungsnot für junge Eltern. Denn jetzt im Zeitalter der Familienplanung gaben viele junge Menschen heute eins und uns damals damals gemeinsam. Sie wollten dieses Kind. Sie haben es sogar ganz geplant in Szene gesetzt. Damals war das so und heute ist es wieder so. Sie wollen auch heute in der Mehrzahl vor allem eine gesunde Familie aufbauen. Das ist das große Hoffnungszeichen bei all den nun doch auf diese Weise erschwerten Entscheidungen junger Paare. Dass es manchmal auch alles unverhofft über die Menschen kommt, ist eine andere Frage und soll hier weniger erwähnt werden. Das soll nun aber nicht in dem weiteren Vortrag heute also unser Thema bleiben. Wir wollen Ihnen hier nun einen Einblick in den Entwicklungsgang des ungeborenen Kindes geben, denn das vermag jedenfalls bei sich während der Schwangerschaft neu entwickelnden Entscheidungsnot immerhin von Belang zu sein. Je genauer hier jetzt von dem nadelkopfgroßen befruchteten Ei und seiner Ausgestaltung die Rede sein soll, umso mehr gerät jeder von uns zunächst einmal in ein fassungsloses Staunen. Was für ein Wunderwerk geschieht hier. Es zeigt sich nun, dass nachdem der schnellste männliche Samen sein Ziel erreicht und sich mit einer Eizelle verbunden hat, unverzüglich in den Zellen ein rasantes Wachstum einsetzt, schon bevor das befruchtete Ei in der Gebärmutter seinen Platz gefunden hat. Noch einmal, schon vor der sogenannten Nidation, also der Einnistung in die Gebärmutter, beginnen sich die winzigen Zellen zu vermehren. Vom allerersten Anfang an war es offensichtlich Gottes Plan, dem sich neu entfaltenden individuellen Menschen zu seiner individuellen Wesenheit zu verhelfen. Von Anfang an war es im Grunde also fertig angelegt. Das ist ein Forschungsergebnis, das von allergrößter Bedeutung ist, um die Frage zu beantworten, wann der Mensch als Mensch zu sein beginnt. Die Forschung weiß nun, der Mensch ist von der ersten Zellteilung an Mensch, mit seiner unverwechselbaren menschlichen Würde und damit auch mit der Notwendigkeit, diese Vorgänge per Gesetz zu beschützen. Wie das Kind nun im einst verschwiegenen Ort des Mutterleibes heranreifen darf und soll, das geht nun in nacheinander ablaufenden Stadien vor sich. In der ersten Woche geht es dabei zunächst vorrangig um Zellvermehrung, wie die Entwicklung im besten Fall zu dem vollständig durchforschten Baby vor sich geht, durchformten Baby vor sich geht, ist mittlerweile so genau erforscht, dass dieses Wissen den Schulkindern oft bereits schon in der Grundschule, auf jeden Fall aber in der Vorpubertät vermittelt wird. Weil die Fülle des mittlerweile Erforschten sogar so groß ist, können wir in dieser Sendung heute nur das Allerwichtigste, das neu herausgefundene, erwähnen. Vorab muss ich aber noch eine kleine Vorbemerkung machen. Da ich in meiner praktischen Arbeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin längst bereits vor dem Bekanntwerden dieser neu erforschten Entwicklungsstadien schon beim Erfassen der Vorgeschichten meiner kleinen Patienten durch die Mutter erahnte, welchen großen Einfluss auch bereits die Schwangerschaft auf die gesunde oder manchmal kränkliche Verhaltensweise des dann zur Welt gekommenen Kindes hat, hatte ich auch weiterhin gemeinsam mit meinem Mann aufmerksam an der Wissenssteigerung in der Neurologie und der Gynäkologie teilgenommen. Als ich dann um die Jahrhundertwende begann, Fortbildungskurse für gestandene Mütter einzurichten, habe ich mich dort jeweils einen ganzen Morgen lang mit Informationen über die neuen Forschungsergebnisse über die Schwangerschaft beschäftigt, im Wissen, welche viel größere Bedeutung die Schwangerschaft durch dieses Wissen für das Verhalten der jungen Mutter hat. In meinem hohen Alter übernahm diesen Part dann in unseren ECN-Kursen meine langjährige Mitarbeiterin Dorothea Bayer. 2017 hat sie die neuesten Forschungsergebnisse gewissermaßen, also die Quintessenz dieser Bemühungen, in einem Referat vorgetragen, das wir nun herausholten und verwenden werden, weil es unserem Wissensstand in dieser Sendung heute am meisten entspricht. Deshalb möchte ich jetzt das Telefon nach einer kleinen Musikpause übergeben.
Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Heute zu unserer neuen Reihe Elternsein. Hurra, wir sind schwanger. Und da haben Sie jetzt gerade die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes gehört, zu einem ganz persönlichen Statement ihrer ersten Schwangerschaft. Das war 1948, also vor 70 Jahren. Und jetzt geht es hier weiter mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Dorothea Bayer, die jetzt den Vortrag übernimmt über die Entwicklungsstadien des ungeborenen Kindes und mit der Frage auch, wie können wir in der Schwangerschaft das ungeborene Kind auch schon positiv prägen? Was ist wichtig? Hören Sie jetzt Dorothea Bayer.
Immer wieder berichten Frauen, mit welch einem unbeschreiblichen Glücksgefühl sie beschenkt wurden, nachdem sie wussten, dass sie schwanger sind. Der Volksmund spricht davon, in freudiger Erwartung zu sein. Ja, wie wichtig und von großer Bedeutung diese freudige Erwartung für das Kind im Mutterleib ist, wissen wir heute aus der Neuroforschung. Und wir wissen auch, dass bereits in der Schwangerschaft die Charakterprägung des Menschen beginnt. Lebensbejahung und damit Freude und Ausgeglichenheit oder Unsicherheit, Angst und Traurigkeit können in dieser Zeit bereits ihren Ursprung nehmen. Das Ja der Mutter kann für das Kind also bereits entscheidend sein. Aber dieses Ja ist nicht immer einfach. Das wissen wir alle. Denken wir zum Beispiel an Frauen, für die eine erneute Schwangerschaft ein gesundheitliches Risiko birgt oder die schon mit einer großen Kinderschar an den Rand ihrer Kräfte gekommen sind. Aber auch die Not vieler Frauen, die ganz ungewollt schwanger werden und nun meist von den Männern unter Druck gesetzt werden, dass sie das Kind abtreiben sollen. Da gibt es viele Schicksale und große Nöte. Aber es gibt auch immer wieder Mütter, die dann trotzdem ein Ja zu ihrem Kind gefunden haben und die dann auf wundersame Weise Hilfe erfahren durften. Für uns als Christen haben wir hier ein großes Vorbild in der Mutter Maria. Wenn wir uns ihre Lebensumstände anschauen, in denen sie sich befand, als sie erfuhr, dass sie ein Kind erwartet, können wir nur voller Bewunderung und in ehrfurchtsvoller Ergriffenheit sein über ihre Worte: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, wir können von ihr lernen. Aber auch der heilige Josef zeigt uns, was Schwangere dringend brauchen: den Schutz und die Geborgenheit durch ihren Ehemann. Werdende Mütter brauchen seinen festen Halt. Sie brauchen seine emotionale Unterstützung für ihr seelisches Wohlbefinden. Dann können sie entspannen. Und das Ungeborene kann es dann auch. Jede Schwangere spürt zunächst, dass sich in ihrem Körper und in ihrer Seele durch die Umstellung des Hormonhaushalts Veränderungen ergeben. Müdigkeit, Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen, auch gelegentlich Übelkeit stellen sich in den ersten Schwangerschaftsmonaten ein. Interessant ist, dass wir jetzt sogar wissen, dass sich das Gehirn einer Schwangeren verändert. Besonders die Hirnregionen, die für soziale Kognition zuständig sind, das heißt für die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen deuten und verstehen zu können, verändern sich. Auf diese Weise wird eine Mutter also nochmal besonders dafür befähigt, die Signale ihres Kindes bemerken und deuten zu können. Und diese Feinfühligkeit oder auch Empathie ist so notwendig, damit sich ein Kind in sicherer Bindung an die Mutter seelisch gesund entwickeln kann. Bereits für das Kind im Uterus ist es wichtig, dass es von der Mutter beachtet, getröstet und geliebkost wird. Oh mein Kleines, jetzt hast du einen Schreck bekommen, kann die Mutter vielleicht sagen, wenn sie merkt, dass das Kind sich erschreckt hat. Oder ich hab dich so, so lieb, mein süßes, süßes Kind. Es lässt sich also ganz deutlich erkennen, dass eine Mutter sogar in einer ganz besonderen Quantität auf die Bedürfnisse ihres Babys geradezu programmiert wird. Bevor ich noch näher auf all diese mittlerweile erforschten Zusammenhänge eingehen werde, möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze einige pränatale Entwicklungsvorgänge aufzeigen, die von ganz besonderer Bedeutung sind. Hinter diesen Abläufen können wir den präzisen und vollkommen perfekten Plan, der hinter der Ausgestaltung des Homo sapiens steht, erkennen. Ja, in ihnen zeigt sich, was wir bereits in der Genesis lesen können, dass unser Gott sich Wunderbares für den Menschen ausgedacht hat. Wir wissen alle, dass das Geschlecht des Menschen bereits bei der Zeugung genetisch festgelegt wird. 5 Wochen nach der Empfängnis beginnen nun beim männlichen Embryo die Hoden zu wachsen. Diese produzieren neben dem Testosteron ab der 6. Woche dann auch ein ganz spezielles Hormon, das Anti-Müller-Hormon. Dieses bewirkt, dass die sogenannten Müller-Gänge verkümmern, die dafür angelegt sind, dass bei einem Mädchen Eileiter, Gebärmutter und Vagina entstehen können. In der 10. Schwangerschaftswoche beginnen die Hoden dann beträchtliche Mengen von Testosteron zu produzieren und gestalten auf diese Weise die sogenannten Wolfsgänge zum männlichen Urogenitaltrakt um, durch die später Sperma und Harn fließen. Beim weiblichen Embryo lösen sich wegen des fehlenden Testosteron die sogenannten Wolfsgänge auf. Die geschlechtliche Ausdifferenzierung setzt also beim Embryo sehr früh ein. Und das Interessante aus der Forschung ist, dass beim Mädchen die Gebärmutter und die Vagina erst 20 Wochen nach der Empfängnis vollständig ausgeformt sind. Als Mann und als Frau schuf Gott den Menschen. So heißt es in der Genesis. Selbst in der Embryonalentwicklung können wir also diese Aussage bestätigt finden. Und wir können gleichzeitig wissen, dass diese frühe Ausgestaltung, diese frühe Festlegung des Geschlechts der Genderideologie widerspricht, die ja behauptet, dass der Mensch sein Geschlecht später selbst einmal bestimmen kann. Die Wahrheit ist, und das kann uns nun sogar die Wissenschaft sagen, dass bereits während der Schwangerschaft das Geschlecht eindeutig ausgeformt wird. Gender ist also ausgedacht und hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Müssten wir nicht voller Staunen und in Ehrfurcht unseren Gott für sein großes Schöpfungswerk täglich neu anbeten? Nehmen wir nicht all diese, seine großen Werke, oft schon für selbstverständlich hin? Und jeder Mensch unter den 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde ist ein Unikat, einmalig und mit vielen Besonderheiten ausgestattet. Und für jeden dieser Menschen hat unser Gott einen Plan. Und sein Ziel ist es, mit dem Menschen in eine Beziehung zu kommen. Er hat den Menschen auf Bindung hin geschaffen. Zunächst an die Mutter, dann auch an den Vater, die Großeltern, die Geschwister, an Freunde und Verwandte. Wenn wir uns nun anschauen, wie sehr der kleine Mensch schon im Fötalstadium auf Bindung programmiert wird, dann können wir auch hieraus schließen, wie wichtig dies unserem Gott ist. Ein Kind empfängt von Anfang an über die Nabelschnur Wahrnehmungen von außen. Es ist auf Kontakt, auf Verbindung, auf Beziehung ausgerichtet. Über die seelischen Entwicklungsabläufe in der vorgeburtlichen Zeit herrschte lange, auch in der Medizin, große Unkenntnis. Man ging davon aus, dass alles allein genetisch gesteuert würde und man darauf keinen weiteren Einfluss haben könne. Zum Beispiel hat man auch angenommen und behauptet, ein Kind im Mutterleib würde noch gar keinen Schmerz empfinden. Es spiele keine Rolle, was die Mutter zum Beispiel isst oder trinkt. Man ging sogar davon aus, dass Umwelteinflüsse nicht durch die Plazenta hindurchdringen können. Diese Meinung hat man dann, besonders auch durch die Contergan-Katastrophe 1961 und 1962, schnellstens geändert. Unwissend hatten die Ärzte den Schwangeren Schlafmittel verordnet, was zu Fehlbildungen der Extremitäten führte. Durch die technische Entwicklung wurde 1958 dann die pränatale Diagnostik mit Hilfe von Ultraschall möglich. Und so konnte im Laufe der Zeit immer mehr Erkenntnis über die vorgeburtliche Entwicklung gewonnen werden. Noch Sigmund Freud ging davon aus, dass die Geburt das erste ängstigende Ereignis im Leben des Menschen sei. Heute weiß man nun, dass das ungeborene Kind schon sehr früh ein Schmerzempfinden besitzt und auch auf akustische Reize reagiert. Zwischen der 20. und der 24. Schwangerschaftswoche ist das Gehör voll ausgebildet, sodass der Fötus Stimmen wahrnimmt und bereits immer wieder erkennt. Hier hat man inzwischen viele Erfahrungen gesammelt. Singt die Mutter dem Kind in der Schwangerschaft immer das gleiche Schlafliedchen vor, so kann sie das Baby, wenn es geboren ist, mit diesem Lied am besten beruhigen. Während der gesamten Schwangerschaft ist der Fötus der Mutter so nah, dass er jede Regung wahrnimmt. Er hört unter anderem den mütterlichen Herzschlag. Klopft ihr Herz schnell, klopft auch seines schnell. Beruhigt sie sich, kann das Kind auch entspannen. Freut sich die Mutter, so erlebt auch das Kind diese Freude. Denken wir nur an die Begegnung der Mutter Maria mit ihrer Cousine Elisabeth. Die Bibel berichtet uns, dass das Kind der Elisabeth vor Freude im Mutterleib hüpfte, als Maria sie begrüßte. Inzwischen gibt es zahlreiche Publikationen und Fachbücher, die über die pränatale Forschung berichten und immer wieder noch Neues veröffentlichen. Eines weiß man heute ganz sicher: Die Gene stellen lediglich die Bausteine für die Entwicklung dar. In starkem Maß hängt es von der Umwelt ab, welche Gene ein- oder sogar abgeschaltet, ja, mitunter sogar verändert werden. Gene und Umwelt stehen also im engen Zusammenspiel. Es sind die Erfahrungen, die ein Fötus und später dann ein Säugling und Kleinkind macht, die darüber entscheiden, welche Nervenzellverbindungen zunächst durch Gene bestimmt, aufrechterhalten und welche beseitigt werden. Ungenutzte Verbindungen werden beseitigt und solche, die durch die Erfahrung immer wieder genutzt werden, werden stabilisiert. Die Psychotherapeuten und Pränatalforscher Inge Krenz und Hans Krenz schreiben in ihrem Buch Risikofaktor Mutterleib: Das sich entwickelnde vorgeburtliche Kind ist ein lebendiges, interaktives Wesen, das von der Empfängnis an durch seine mütterliche Umgebung beeinflusst wird. Im Alter von etwa 8 Wochen reagiert der Embryo, er ist 2,5 cm groß, wenn seine empfindlichen Lippen etwas berühren. Ab etwa dieser Zeit kann man bei ihm gezielte, intentionale Bewegungen erkennen. Wenn Mutter oder Vater zum Beispiel ihre Hand liebevoll auf den Bauch der Mutter legen, spürt das Kind diese Berührung und bewegt sich zuverlässig zu jener Seite, an der die Hand von außen aufliegt. Das Kind reagiert auf Sinneseindrücke, oft mit seiner Motorik, aber auch mit Gestik und Mimik, das wissen wir von Ultraschallaufnahmen. So kann es sich zum Beispiel bei einem lauten Geräusch erschreckt zusammenziehen oder bei den ruhigen, schaukelnden Gehbewegungen seiner Mutter ein Nickerchen machen. Es kann sich aber auch aktiv und selbstständig auf die Suche nach sensorischen Eindrücken begeben, indem es zum Beispiel an der Nabelschnur saugt oder mit ihr spielt oder seinen Kopf an die Plazenta legt. So beschreibt es der Neurobiologe Gerald Hüther. Auch riechen und schmecken kann das Ungeborene ab etwa 8 Wochen. Man hat jetzt sogar herausgefunden, dass die Ernährungsgewohnheiten der Mutter das Geschmacks- und Geruchsempfinden des Kindes beeinflussen, weil es das, was die Mutter isst, im Fruchtwasser vorfindet. Isst eine Mutter zum Beispiel viel Obst in der Schwangerschaft, kann man beobachten, dass das Kind auch später eine Vorliebe dafür entwickelt. In Tests hat man jetzt herausgefunden, dass ein Kind, dessen Mutter in der Schwangerschaft viel Anis zu sich genommen hat, den Anisgeruch und Geschmack nach der Geburt gern hat. Die Tatsache, dass das ungeborene Kind Schmecken und Geruchsstoffe wahrnehmen kann, hat eine besondere biologische Bedeutung. Das Kind erkennt seine Mutter später nach der Geburt am Duft der Muttermilch wieder. Außerdem riechen die Brustwarzen der Mutter nach bestimmten Pheromonen. Das sind Duftstoffe, die auch im Fruchtwasser enthalten sind, so Gerald Hüther. Das Kind wird also schon in der vorgeburtlichen Zeit auf sein Leben nach der Geburt vorbereitet. Es weiß, wie der Ort riecht, der Vertrautheit, Sicherheit und Nahrung verspricht. Es wird also schon vor der Geburt über Sinneserfahrungen vor allem auf die Mutter programmiert. Und es entsteht, wie schon gesagt, jetzt bereits eine Bindung an sie. Der Fötus reagiert auch schon sehr auf Geräusche. Die Psychotherapeutin Bettina Alberti schildert in ihrem Buch »Die Seele fühlt von Anfang an« 2 anschauliche Beispiele. Immer wieder berichten Mütter, dass sie eine Rockmusikveranstaltung vorzeitig verließen, weil ihr ungeborenes Kind seinen Protest durch heftige Tritte gegen die Bauchwand anmeldete. Hingegen gibt es Untersuchungen, die belegen, dass das Ungeborene sich bei klassischer Musik beruhigt, besonders bei Musik von Mozart und Vivaldi. Man kann bei solcher Musik beobachten, dass die Herztöne der Babys ruhiger werden und auch eventuell hektische Bewegungen des Kindes nachlassen. Babys erinnern sich an pränatale Eindrücke. Das belegen jetzt eine Reihe von Studien. Zum Beispiel gibt es eine Studie, wo Mütter immer wieder während der Schwangerschaft eine sehr markante Melodie aus einer Seifenoper anhörten. Als Resultat konnte beobachtet werden, dass sich die Babys nach der Geburt durch diese Melodie beruhigen ließen. Bei Frühgeborenen hat man jetzt feststellen können, dass sie schneller an Gewicht zunehmen und demzufolge eher als gewöhnlich die Frühchenstation wieder verlassen können, wenn ihnen Musik vorgespielt wird, die die Mutter bereits in der Schwangerschaft immer wieder angehört hat. Ja, am allerwirksamsten ist es, wenn sie gesungene Lieder mit der ihnen vertrauten Stimme der Mutter hören, die diese ihnen bereits in der Schwangerschaft vorgesungen hat. Bekannt geworden ist der Bericht des Dirigenten Boris Brott. Er schildert diesen folgendermaßen: Als junger Mann war ich verblüfft über meine ungewöhnliche Fähigkeit, manche Stücke ohne Noten zu spielen. Da dirigierte ich eine Partitur zum ersten Mal und plötzlich sprang mir die Cello-Stimmführung ins Gesicht und ich wusste, wie das Stück weitergeht, bevor ich das Blatt überhaupt umgedreht hatte. Eines Tages erwähnte ich das meiner Mutter gegenüber, einer Berufscellistin. Ich dachte, es würde sie verwundern, weil sie ja immer die Cello-Stimme war, die mir so klar vor Augen stand. Sie war auch verwundert. Aber als sie hörte, um welche Stücke es sich handelte, löste sich das Rätsel von selbst. Alle Partituren, die ich ohne Noten kannte, waren diejenigen, die sie gespielt hatte, als sie mit mir schwanger war. Die Ärztin Dr. Christel von Holt berichtet von einem internationalen Ärztekongress für Embryologie, auf dem einer der Vortragenden einen Film mit Ultraschallaufnahmen präsentierte. Hier konnte man einen Fötus im 5. Lebensmonat beobachten. Man konnte deutlich erkennen, wie der Fötus plötzlich zusammenzuckte und sich in sich zusammenzog, als die Eltern sich stritten, ein Glas zerbrach und die Mutter laut aufschrie. Das ungeborene Kind hört also nicht nur Töne, die von außen zu ihm durchdringen, es reagiert sogar darauf. Hörerfahrungen können schon, das wissen wir heute, die Befindlichkeit des Fötus beeinflussen. Der Herzschlag der Mutter nimmt dabei eine besonders wichtige Stellung ein. Immer wieder berichten Schwangere, dass in Situationen, in denen sie aufgeregt sind, auch das Kind in ihrem Leib unruhig wird. Wissenschaftler können diese Berichte jetzt über den Herzschlag der Mutter bestätigen. In Studien wurde sogar nachgewiesen, dass der Herzschlag von Mutter und Kind synchron abläuft. Der Herzschlag des Babys ist zwar schneller als der der Mutter, aber die Wissenschaftler sprechen von einer Synchronisierung. Zum Beispiel schlägt das Herz des Kindes mit 2 Herzschlägen zu einem Herzschlag der Mutter. Über den Herzschlag der Mutter bekommt das Kind ihre emotionale Befindlichkeit zu spüren. Wenn die Mutter, wie schon erwähnt, beruhigende Musik hört oder singt, beruhigt sich auch ihr Herzrhythmus. Dieses Wissen machen sich Mütter heute schon sehr zum Nutzen, indem sie zum Beispiel ihrem Kind ein Schlafliedchen vorsingen, bei dem es sich dann erfahrungsgemäß auch nach der Geburt beruhigt. Ungeborene scheinen es besonders zu mögen, wenn die Mutter singt. Überhaupt haben sie eine besondere Vorliebe für die Stimme der Mutter. Sie hören diese lieber als irgendwelche unbekannten Stimmen. Die mütterliche Stimme ist innerhalb der uterinen Welt ziemlich gut für das Kind wahrnehmbar und wird über Schwingungen, die durch die Beckenknochen der Mutter zustande kommen, übertragen. Auf diese Weise ist ihre Stimme also nicht nur hörbar, sondern für das Kind sogar auch fühlbar. Es verwundert uns nicht, dass es die Stimme der Mutter ist, auf die das Kind nach der Geburt besonders reagiert und sich auch beruhigen lässt. Die Neugeborenen kennen also die Sprachmelodie ihrer Mutter ganz genau. Und über diese Sprachmelodie prägt sich bei ihnen schon die Muttersprache ein. Dies zeigt eine Studie von Wissenschaftlern an der Universität in Würzburg. Die Klangfarbe und Sprachmelodie von schreienden Säuglingen ist je nach ihrer Muttersprache unterschiedlich. Französische Neugeborene zeigen eher Schreie mit ansteigenden, immer höher klingenden Tonfolgen und deutsche Neugeborene dagegen zeigen eher Schreie mit absteigenden, immer tiefer klingenden Tonfolgen. Hören Säuglinge Sätze in ihrer eigenen Muttersprache, so verstehen sie natürlich noch nicht den sachlichen Inhalt, aber sehr wohl die emotionale Botschaft. Bei einer fremden Sprache gelingt ihnen das nicht. Darüber hinaus erkennen sie unter vielen die Stimme ihrer Mutter genau wieder. Die Stimme der Mutter bildet also gleichsam die Grundlage zum Aufbau einer Bindung. Über die Stimme können Stimmungen und Emotionen wahrgenommen werden. Aus Untersuchungen und Beobachtungen wissen wir heute, dass der Fötus bei einer aggressiven Stimme erschrickt, hingegen freudig erregt wird, wenn die Mutter lacht. Der Gynäkologe und Psychotherapeut Peter Fedor Freiberg beschreibt anschaulich, das vorgeburtliche Kind trinkt mit, es raucht mit, es liebt mit und hasst mit, es vergnügt sich mit und es leidet mit. Es empfindet die Herztöne der Mutter mit, erschrickt, wenn sie erschrickt. Sein Leben hängt von ihr und von ihrem Leben ab. Neueste Forschungsergebnisse der Pränatalforschung belegen jetzt auch eindeutig, dass der Fötus in einem hohen Maß auf Stress der Mutter reagiert. Die Neurologin Nicole Strüber schreibt hierzu in ihrem Buch Die erste Bindung. Angst oder auch Stress der schwangeren Mutter können langfristige Auswirkungen auf das Ungeborene und sein späteres Verhalten haben. Ob nun vor der Geburt oder früh nach der Geburt, unsere speziellen frühen Erfahrungen beeinflussen gemeinsam mit unseren Genen unsere Gehirnentwicklung und unser späteres Verhalten. Hierbei handelt es sich nicht um den Stress einer Mutter, die schon mehrere Kinder zu Hause zu versorgen hat und somit meist ein volles Pensum an täglicher Arbeit verrichten muss. Auch hier ist es natürlich angebracht, wenn solche Mütter Hilfe bekommen, damit sie auch die Möglichkeit haben, ihrem Bedürfnis nachzukommen, ein wenig mehr ausruhen zu können. Psychischer Stress hingegen, ausgelöst durch den Verlust des Partners, durch Zukunftsängste, durch Krankheit oder gar Überforderung, durch Depression, ja auch durch Spannungen und Streit in der Familie, kann sich negativ auf das Kind bereits im Mutterleib übertragen. Nicole Strüber schreibt hierzu: Erlebt eine werdende Mutter einen solch erheblichen Stress, dann kann dies das emotionale Erleben und das Verhalten des Neugeborenen, seine Reaktion auf die Umwelt sowie sein Temperament erheblich beeinflussen. Durch pränatalen Stress der Mutter steigt der Stresshormonspiegel des Fötus beständig an und beeinflusst so die Hirnentwicklung. Spätere Stressempfindlichkeit wird hier regelrecht vorprogrammiert. Aufmerksamkeitsstörungen können sich auf diese Weise bereits einbahnen, sowie Aggressivität, erhöhte Ängstlichkeit, depressive Symptome und anderes mehr. Nun kann eine Schwangere durch all dies Wissen natürlich auch verunsichert und in Sorgen gebracht werden und somit auch in Stress geraten. Man kann es ja oft nicht verhindern, dass in der Zeit der freudigen Erwartung auch einmal Konflikte, Spannungen oder Ängste sich einstellen. Hier können und müssen wir zur Beruhigung sagen, dass eventuelle vorgeburtliche Stresserfahrungen des Kindes nach der Geburt ausgeglichen werden können. Außerdem sagen uns die Forscher, dass es unterschiedliche Genvarianten gibt und dass diese bestimmen, wie empfindlich Menschen auf Stress reagieren. Hilfreich kann es aber auch sein, wenn eine Mutter in ungewollten Stresssituationen dem Kind beruhigend zuspricht. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Kleines, es wird alles gut, ich sorge doch für dich. Die Mutter kann also auch jetzt schon ihrem Kleinen beruhigend zusprechen, ihm auch wieder ein Liedchen vorsingen, das beruhigt. Hierdurch kommt dann auch sie wieder viel schneller zur Ruhe. Und die Bindung zum Kind wird durch eine solche Vorgehensweise dann auch noch verstärkt. Es ist allgemein bekannt, dass es negative Auswirkungen auf das Ungeborene hat, wenn Schwangere rauchen, Alkohol trinken oder Drogen zu sich nehmen. Der Alkoholspiegel des Fötus ist genauso hoch wie der der Mutter. Das Zellgift stört die Entwicklung, besonders die des Gehirns. Im ersten Drittel der Schwangerschaft wirkt sich der Alkoholkonsum besonders schädigend aus, weil in dieser Zeit die Organe angelegt werden. Weil das Gehirn über den gesamten Zeitraum der Schwangerschaft reift, ist dieses besonders gefährdet. Die Folgen sind unter anderem Einschränkungen in der geistigen Entwicklung. Das Robert-Koch-Institut hat herausgegeben, dass in Deutschland der Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft die häufigste Ursache für eine angeborene geistige Behinderung ist. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts tritt bei einem von 350 Neugeborenen das fetale Alkoholsyndrom auf. Es ist danach doppelt so häufig wie das Down-Syndrom. Schwangere sollten also am besten generell auf Alkohol verzichten. Schon geringe Mengen können das Nervensystem des Ungeborenen schädigen. Das Rauchen während der Schwangerschaft schadet dem Kind ebenfalls massiv. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt und damit für ein niedriges Geburtsgewicht. Die Neugeborenen sind anfälliger für Krankheiten und haben ein höheres Risiko, in den ersten Monaten zu sterben. Langfristig leiden die Kinder häufiger unter Lern- und Konzentrationsschwächen, sind hyperaktiv und haben einen niedrigeren Intelligenzquotienten. Auch über die Pränataldiagnostik sollten Schwangere aufgeklärt werden. Sie müssen wissen, dass die Ergebnisse sehr oft nicht eindeutig sind und nur verunsichern und damit Ängste hervorrufen können. Ein Elternpaar berichtete unlängst, man hatte uns geraten, diese Untersuchung durchzuführen. Und dann erhielten wir das Ergebnis. Es hieß, dass man bei unserem Kind eine Nackenfalte entdeckt hatte, die auf ein mögliches Down-Syndrom hinweisen kann. Seitdem waren wir beide sehr beunruhigt. Es stand für uns fest, eine Abtreibung kommt nicht in Frage. Aber die Sorge, dass das Kind krank sein könnte, machte uns zu schaffen. Und dann wurde unser Kind geboren. Ein völlig gesunder kleiner Junge war uns geschenkt worden. Alle Angst, alle Beunruhigung und Sorge hätten wir uns ersparen können. Je positiver also die Einstellung der werdenden Eltern zu ihrem Kind ist, desto besser kann es sich schon in der pränatalen Zeit entwickeln. Auch der Glaube an den Schöpfergott, der jedes einzelne Wesen handverlesen hat und der sich sogar um ganz persönliche Belange kümmert, wenn wir sie ihm nur anvertrauen, kann Schwangeren die nötige Gelassenheit schenken. Es ist so wichtig zu wissen, dass das Kind im Mutterleib ein von Gott geschaffenes Wesen ist. Und wenn es sich schon, wie es im Evangelium heißt, wenn er sich schon, wie es im Evangelium heißt, um jeden einzelnen Spatzen kümmert, wie viel mehr wird er sich um uns kümmern, wenn wir uns ihm nur anvertrauen? In dem festen Vertrauen, dass Gott keine Fehler macht und dass er unser Geschick sogar wenden kann, können werdende Mütter und Väter voller Hoffnung in die Zukunft blicken.
Vielen Dank, soweit Dorothea Bayer, die langjährige Mitarbeiterin von Christa Mewes, heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Elternsein, hurra, wir sind schwanger. Und an dieser Stelle darf ich Sie ganz herzlich einladen, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie vielleicht ins Grübeln gekommen sind, wie das bei Ihrer eigenen Schwangerschaften waren. Vielleicht haben Sie eine Frage, wie hat sich das eine oder andere ausgewirkt oder was kann ich noch unterstützen tun, wenn ich vielleicht gerade schwanger bin. Dann zögern Sie nicht, greifen Sie zum Hörer und Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Ich wiederhole noch einmal die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier direkt erreichen und mit Christa Mewes und oder ihrer langjährigen Mitarbeiterin Dorothea Bayer ins Gespräch kommen können. Wenn Sie von außerhalb anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, mit denen es hier gleich weitergeht. Heute in unserer neuen Reihe Elternsein, hurra, wir sind schwanger, hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert und ein erster Hörer hat uns erreicht, Herr Deuter, den ich herzlich begrüßen darf.
Ja, grüße Sie, Frau Engert und alle beiden Studiogästen und Zuhörer. Danke, vielen Dank für solche Sendung. Bei mir sind zwei verschiedene, also konträre Gefühle aufgetaucht. Zutiefst davon dankbar, dass so eine Sendung überhaupt zustande kommt. Die Bestätigung, dass die Prägung auch weit im pränatalen Bereich auch stattfindet. Das ist das eine Gefühl. Das andere Gefühl, ich bin ein bisschen irritiert, dass Radio Horeb und allgemein unsere Gesellschaft so wissenschaftshörig ist, ja. Mit einem gewissen Gehorsam, voraussagenden Gehorsam, was Richtung Wissenschaft angeht. Schwangerschaft, wie komme ich da drauf überhaupt? Schwangerschaft mit meiner Mutter war äußerst schwierig und dementsprechend hat sie das alles auf mich übertragen. Und das hat mir meine Mutter, ich bin 1957 im Januar geboren worden, das hat sie damals schon gewusst. Das hat sie damals schon gewusst. Sie sagte mich, die Worte klingen heute noch in meinen Ohren, ja. Gell, das hat sich alles auf dich übertragen. Meine Mutter ist keine hochgebildete Frau. Meine Mutter war keine Frauenärztin oder ähnliches, ja. Sie hat das von vorne bis hinten gewusst, was eigentlich abgeht. Das ist, wie gesagt, große Freude und auf der anderen Seite große Betroffenheit, dass man auf die Wissenschaft wartet. Wenn die Wissenschaft das rauskriegt, dann kriegt sie das Wissenschaft nur für sich rausgekriegt. Ich bin sehr oft unterwegs mit Ureinwohnern gewesen, in Brasilien, in Indien. Und das ist dort eine Selbstverständlichkeit, dass man das weiß, dass man sogar nicht mal drüber redet.
Herr Deuter,
wie gesagt, meine große Betroffenheit.
Entschuldigung, wenn ich Sie hier unterbreche, das ist gut, wenn Sie das hervorheben, dass es natürlich ein intuitive Wahrnehmung der Mutter auch während der Schwangerschaft gibt. Vielleicht spitzen Sie Ihre Frage noch zu und sagen Sie uns, wem Sie jetzt oder von wem Sie eine Antwort erwarten, von Christa Mewis oder Dorothea Bayer?
Von Frau Dorothea Bayer, weil sie ist viel mehr auf den Punkt eingegangen.
Gut, gehen wir das weiter.
Dankeschön.
Danke.
Ja, also ich möchte dazu sagen, Sie haben natürlich vollkommen recht. Uns ist das manchmal auch wirklich zuwider, dass wir uns damit beschäftigen müssen, immer alles wissenschaftlich belegt zu finden. Und es ist völlig klar auch, dass man ganz vieles intuitiv weiß. Christa Mewis hat ja zum Beispiel auch in ihrer Praxis ganz viel mit den Kindern herausgefunden, im Arbeiten mit den Kindern herausgefunden, was da vor sich ging. Und jetzt erst nach vielen, vielen Jahren, nachdem sie schon in ihrer praktischen Arbeit herausfinden konnte, hat es dann die Wissenschaft bestätigt. Und leider ist es eben so, dass der Mensch heute danach so giert. Er möchte es noch von der Wissenschaft bestätigt haben, sonst glaubt er es nicht. Und da ist uns einfach jetzt die Wissenschaft hier an dieser Stelle ja zur Hilfe gekommen, für bestimmte Personen, die das einfach noch nötig haben. Es ist gut, wenn wir uns darauf nicht zu sehr immer zu stützen und wenn wir nicht wissenschaftsgläubig werden oder sind, aber es kann hier an dieser Stelle einfach eine Hilfe sein.
Danke, Frau Bayer, danke an Sie beide. Und weiter geht's. Wir haben noch zwei Hörerinnen, die ich gerne hier berücksichtigen möchte. Die Zeit ist knapp. Ich bitte Sie, sich ein bisschen kurz zu fassen und begrüße Frau Schaap.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe 6 Töchter, die längst erwachsen sind. Die dritte ist homosexuell und war von allem Anfang an als Baby auffallend anders. Jetzt frage ich mich, nach 2 Töchtern habe ich mir sehr einen Sohn gewünscht. Kann denn so etwas bewirken? Oder woher kommt diese, sagen wir mal, Variation?
Ja, gehen wir das weiter. An Frau Mewis.
Ja, also wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt auch noch die Gene. Aber wir haben bisher auch in der Wissenschaft, in der ganzen riesigen Forschung, nirgendwo festgestellt, dass es wirklich ein homosexuelles Gen gibt. Das gibt es offenbar nicht. Und deswegen muss man doch auch noch wieder darüber nachdenken. Und das wäre ja eben auch für die Mutter noch wieder ein weites Feld und das gemeinsame Denken auch mit der Umwelt, mit dem Mann oder auch mit der Mutter, wenn es sowas noch gibt, nicht darüber nachzudenken. Was ist eigentlich damals bei dem dritten Kind so anders gewesen als bei unseren? Nicht, wir haben ja nun heute uns sehr spezialisiert beschäftigt. Aber in all den Sendungen, diesen 150 sind es, glaube ich, die ich in Radio Horeb inzwischen gemacht habe, haben wir immer wieder betont, dass viele andere Umwelteinflüsse ja auch noch gelten. Zum Beispiel die Geschwisterschaft. Wie das dritte Kind hat schon zwei vor sich. Hat eine völlig andere Situation als ein erstes Kind zum Beispiel. Auch darüber habe ich früher schon geschrieben. Muss sich viel stärker behaupten. Gehört dann, wenn noch weitere Kinder nachkommen, das haben Sie ja geschildert, es kommt noch ein viertes, fünftes und sechstes. Es ist also gewissermaßen das zentrale Sandwich-Kind. Sandwich-Kinder haben sehr häufig das Gefühl, nicht genug zu bekommen. Das ist sehr durchgängig so. Und unter meinen vielen kleinen Patienten ist sehr häufig ein Sandwich-Kind, weil das die meisten Schwierigkeiten macht. Und dieses liegt daran, dass dann doch das subjektive Gefühl des Kindes, die Mutter kann ganz wunderbar gewesen sein in all ihrer Festigkeit und wer weiß was. Und trotzdem hat das Kind das Gefühl, es ist am meisten benachteiligt. Und dieses Gefühl der Benachteiligung erfolgt sehr häufig ein Gefühl des geminderten Selbstwertgefühls. Und aus dem geminderten Selbstwertgefühl entsteht sehr häufig nun auch das Gefühl, also irgendwie anders sein zu müssen, anders werden zu müssen und daraus das Gefühl eben ein anderes Geschlecht haben zu wollen, es anders machen zu müssen, es so nicht zurechtzukommen. Und wenn dann also die Homosexualität auch noch so in den Vordergrund gestellt wird, kann man auch hoffen, damit doch ein Stück mehr Selbstwertgefühl und damit Selbstsicherheit und damit mehr Lebensfähigkeit zu gewinnen. Das darf man dennoch bei all diesen Schwierigkeiten nicht vergessen. Da kann die Mutter sehr viel auch noch tun, wenn die Tochter zugänglich ist und noch im Hause lebt, kann sie viel tun, indem sie sich viel besonders mit diesem Kind beschäftigt. Nicht nur um dieses Problem, sondern eben mit all den Dingen, die sie sonst gemeinsam gern tun und die sie erfüllen.
Vielen Dank, Frau Scharp, für diese ganz wichtige Frage nach dem Sandwich-Kind und die sehr gute Antwort. Da würde ich sofort sagen, ja, kann ich aus der eigenen Erfahrung der Kinderfolge auch so bestätigen. Da ist es wahrscheinlich einfach auch wichtig anzuerkennen, dass das einfach bei diesem Sandwich-Kind dieses Gefühl so da ist, dass es ein subjektives Gefühl ist, dass man am besten achtet. Ja, alles Gute Ihnen und weiter geht's dann noch zu Frau Würfel. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Also ich habe drei erwachsene Söhne und der Älteste, der ist also von Geburt an sehr verhaltensauffällig gewesen und ist es auch bis zum heutigen Tag. Und also keiner von den dreien ist verheiratet und wenn der Älteste dann da ist und das ist eben immer an Weihnachten, dann ist die ganze Situation sehr angespannt und das war jetzt auch wieder zu Weihnachten und mir ist jetzt da so während des Zuhörens so, also ich war ganz erledigt eigentlich, weil ich also gedacht habe, ja, dann weiß ich, wo das herkommt oder kann man es vorstellen, weil ich war erst 17, wie ich ungewollt schwanger wurde und da schon gemerkt habe, dass mein Mann wahrscheinlich nicht der richtige Partner ist und wir dann trotzdem geheiratet haben und er hat dann mit über 20 Jahren bei meinem Bruder ein Buch gefunden über ADHS und hat dann gesagt, ja, er hat dann festgestellt, hat das in einem Zuge gelesen, das war ja sein Leben. Und jetzt war das eben wieder Weihnachten so, dass er dann, er flippt dann aus Nichtigkeiten und haut dann ab, ist 400 Kilometer von mir entfernt, lebt er, ohne Wiedersehen zu sagen, wo ich dann denke, wie kann ein erwachsener Mensch sich so verhalten? Und war jetzt da schon ganz traurig und habe gedacht, ja, er kann ja wahrscheinlich dann gar nichts dafür. Er ist ja dann durch mich so geschädigt worden.
Ja, danke, Frau Würfel. Ja? Ich mag Antworten von Ihnen, ja, Frau Mewes.
Ja, ja, liebe, liebe Mutter, ich möchte Ihre Tränen trocknen, möchte mit Ihnen weinen. Denn dieser Schmerz ist furchtbar, ein solcher Mutterschmerz. Aber bitte, wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und er ist ein bisschen mütterlich an dieser Stelle auch. Ein bisschen großmütterlich. und streichelt ihn über den Kopf und sagt, Mutter, wir sind, Sie, ihr als Menschen seid alle in diese Welt geworfen und diese Welt ist unvollkommen und wir sind unvollkommen. Und wir haben Schwierigkeiten, wir sind denen nicht viel gewachsen. Deswegen ist ja Christus gekommen. Deswegen hat er gesagt, ich muss ihnen helfen, denn allein kommen sie doch nicht zurecht. Und weil er das gesagt und gefunden hat, Entschuldigung, ich weine mit Ihnen, weil er das gesagt und dann ja eben durch die Kreuzigung vollzogen hat, hat er uns verheißen, dass wir, wenn wir uns dann zu ihm leben, direkt zu ihm leben, zu unserem Herrn Jesus Christus, wenn wir dann die Eucharistie aufnehmen in der Kirche, und dann können wir zurückgehen und auf einmal merken, dass dieses wahnsinnige Schmerzloch nicht mehr so wühlt. Dass es nicht mehr so wühlt. Dass es auf einmal, dass man angenommen ist mit dem Schmerz und durch den Schmerz bei seinem Gott. Und dann ergibt sich manchmal auch, wenn man dann noch betet, man darf darum beten, dass er doch wieder zurückfindet. Dass er wie der verlorene Sohn, man dann dasteht, wie der Vater dort in diesem wundervollen Gleichnis von unserem Herrn und den Sohn wieder empfangen kann, ohne ihm nachzutragen, dass er so traurig war.
Ja? Vielen Dank, Frau Mewes, und auch an Sie, Frau Würfel, auch ja, dieses ganze Mitgefühl. Wo ist das möglich, wenn nicht bei Radio Horeb? Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich dafür. Denn das schafft auch eine Grundlage, dass wir da gemeinsam unterwegs sind und auch uns gegenseitig helfen und unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an Sie beide, Christa Mewes und Dorothea Bayer, dass Sie hier heute mit Ihrem ganzen Herzblut sozusagen dabei waren in unserer neuen Reihe Elternsein über die Schwangerschaft. Und es geht weiter. An dieser Stelle darf ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen und alles Gute Ihnen auf ein Wiederhören.